Das heißt,
Zwischen Magie und Handwerk. Ein Podcast der Bauhaus-Universität Weimar.
Mein Name ist Simon Frisch und ich spreche hier mit Lehrenden aus allen Bereichen unserer Universität über Lehre und Lernen, über ihre Erfahrungen und ihre Perspektiven. Ja, das Mikrofon ist aufgegangen wie der Vorhang auf der Bühne, aber da wir ja nur sprechen, ist es nur das Mikrofon, weil zu sehen ist ja nichts, selbst wenn ein Vorhang aufgehen würde. Das Mikrofon ist also aufgegangen. Wir beginnen mit der Vorstellung der Figuren, die gleich auftreten mit ihren Stimmen hier. Und wer sind wir überhaupt? Also vor allem, als wer sind wir gekommen? Als wer sprechen wir hier? Das müssen wir ja immer ein bisschen eingrenzen. Denken wir viel zu wenig drüber nach, dass wir eigentlich sehr vielfältige Personen sind. Und ich selber bin als Vizepräsident hier, der sich für Lehre und Lernen interessiert, und als Dozent, Inhaber der Dozentur für Film- und Medienwissenschaft, der sich für Lehre und Lernen interessiert und seit 25 Jahren, ich habe mal nachgerechnet, schon in universitären Kontexten lehrt und immer noch nicht genau weiß, was das eigentlich ist. Hier an der Bauhaus-Universität bin ich seit 10 Jahren. Ich interessiere mich sehr für Lehre, ich lerne gern lehren. Also wer bist du denn hierher gekommen, liebe Luise? Als wer wirst du mit mir sprechen?
Ja, schönen guten Morgen in den Montagmorgen. Ich bin heute hier eingeladen worden, weil ich auch lehre an der Bauhaus-Universität. Mein Name ist Luise Nährlich und ich bin seit 94 Semestern Lernende und Lehrende auf der Welt. Das sind immerhin
seit 94?
94 sind ungefähr 47 Jahre, so alt bin ich. Und seitdem lehre
ach so, ich
und
verstehe.
Lerne ich. Und wie du schon erwähnt hast, in doch auch tatsächlich sehr unterschiedlichen Situationen. Und zwar bin ich hauptberuflich hier an der Bauhaus-Universität im Moment wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur Bauformlehre. Das heißt also im Prinzip schon, meine Professur hat die Lehre im Wort. Ich bin also eine Bauformlehrerin, mehr oder weniger. Ich habe seit einem halben Jahr jetzt die kommissarische Leitung dieser Professur inne und lehre unwahrscheinlich gerne.
Sehr schön, Bauformenlehre. Also im Bauhaus gab es die Werkmeister und die Formmeister. Du lernst entwerfen lehren oder du lernst Formen lehren, und das, ich freue mich auf das Gespräch wirklich ganz besonders, weil wie lehrt man Formen und Entwerfen lehren?
Das ist eine super Frage, die mich auch schon sehr lange umtreibt.
Ausgezeichnet.
Denn beruht es so ein klein wenig auf der Idee der Formmeister und der Werkmeister. Das war ja so eine Trennung am Bauhaus damals gewesen, dass es quasi immer einen gab, der sich sehr gut auskannte in der Gestaltung, und einer aber auch, der den handwerklichen Aspekt, also der eine, der die Magie vermittelt hat, und der andere, der das Handwerk vermittelt hat.
Da haben wir schon. Ja. Das Handwerk, was gehörte zum Handwerk dazu? Oder wo kann man jetzt, wenn man jetzt sagt, man teilt?
Ganz hart trennen würde ich es tatsächlich gar nicht, weil das eine immer das andere bedingt. Aber es ist gut, wenn man auf beiden Gebieten fit ist. Das heißt also, wenn ich sowohl handwerklich mein Metier beherrsche als auch gestalterisch, ich glaube, dann habe ich gute Chancen. Und das ist das, was wir ja hier in der Lehre unseren Studierenden mitgeben sollten, dass sie sowohl im Handwerk präzise arbeiten, was bei uns jetzt in der Architektur bedeutet, dass sie quasi wissen, wie sie ihre Pläne zeichnen können, wie sie Modelle bauen zu den Entwürfen, die sie entwickeln, aber auch, wie sie Regeln anwenden. Architektur ist ja doch ein recht regelbasiertes Fach. Und es ist ganz günstig, wenn man die Regeln kennt, nach denen man arbeiten soll und die auch anwenden kann. Und das Ganze aber immer im Hintergrund, eine gestalterische Absicht zu verfolgen. Das sollte also immer irgendwie auch einem ästhetischen Anspruch genügen.
Das finde ich jetzt ganz interessant. Ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Philosophische gehen, aber tatsächlich berühren wir jetzt ja auch diese beiden Begriffe Magie und Handwerk. Und sind wir Magier oder Handwerker? Ist Handwerk die Kenntnis, also du sagst gerade Regeln, aber es ist auch die Kenntnis des Materials und wie sich das verhält und irgendwie die Werkzeuge und was mit was geht und so weiter und so weiter. Das ist zum Teil ein Erfahrungswissen, aber auch ein Wissen, was man wirklich, wo man sagt, da nimmst du die Säge, hier nimmst du das Messer, da nimmst du den Bohrer. dafür nimmst du was Plastisches, hier nimmst du was Festes, das hält die Kraft aus, das jenes kann man zum Teil auch berechnen und so weiter und so weiter. Und Magie ist dann irgendwie das andere.
Das ist ein charmanter Versuch, das so zu umschreiben, habe ich so selber jetzt noch nicht für mich definiert. Hm. Ich glaube ja, das Magische, dieses Zauberhafte, was ja in Magie irgendwie drinsteckt, hat schon was damit zu tun, dass es eher intuitiv ist. Dass etwas spontan passiert, was vielleicht gar nicht so sehr beschreibbar ist, sondern eher aus einer Erfahrung heraus entwickelt wird. Und das Handwerkliche ist in meinen Augen ja eher etwas, was so einem Prozess unterliegt. Das ist was, was man tatsächlich ganz gut erklären kann. Mhm. Also welche Pappe sich zum Beispiel für welchen Modellbauort eignet, dass man Pappe nicht unbedingt mit Wasser verbinden sollte, weil sie sich sonst wellert.
Genau.
Kugeln sehr schlecht aus Pappe bauen kann. Das sind natürlich alles Sachen, die man sehr gut vermitteln kann. Mhm. Ich kann das zum einen natürlich erläutern. Ich kann diese Impulse erklären und zeigen, so passt auf, nimmt man lieber die Pappe nicht für dieses und dieses Projekt. Aber viel besser ist es eigentlich, der Studierende macht selber diese Erfahrung und merkt, Mensch, ich muss eine Kugel bauen, Pappe ist wirklich un. Welche Materialien kann ich aber stattdessen verwenden?
Ja.
Und da kommt dann, glaube ich, schon auch wieder ein bisschen das magische Bewusstsein, diese Magie.
Und jetzt ist, das ist jetzt natürlich interessant, also weil Entwerfen, Gestalten, sprichst du von Intuition, Spontanität und Erfahrung, habe ich jetzt gehört. Jetzt kommen Studierende hierher und haben keine Erfahrung, Intuition möglicherweise, wer weiß, aber es kommen ja einfach Leute her, die sagen, ich möchte jetzt Architektur studieren und bei dir lernen sie jetzt Entwerfen und Bauformenlehre. Wie sehen denn deine Seminare konkret aus, um das sozusagen so ein bisschen zu befördern und zu induzieren? Mhm. Denn die Erfahrung kannst du ja nicht einfach, man versucht es ja ein bisschen abzukürzen oder zu. Oder ich weiß nicht, wie man es beschreibt. Also wie sehen deine Seminare konkret aus? Vielleicht kannst du Beispiele nennen.
Ja, sehr gern. Simon, ich glaube, die Studierenden kommen nicht ohne Erfahrung. Ich bin mir ganz sicher, die haben sehr viele Erfahrungen. Mhm. Die haben Erfahrung im Wohnen, die haben Erfahrung im Lernen, die haben Erfahrung mit eigenen Räumen gemacht. Und tatsächlich einer meiner ersten Fragen im Seminar, wenn ich mit den Studierenden neu zusammensitze, ist tatsächlich, was habt ihr für Erfahrungen mit Räumen gemacht? Welche Räume haben euch beeindruckt? Das müssen jetzt nicht unbedingt großartige Solitärbauten sein. Es kann manchmal auch die Küche der Oma gewesen sein. Mhm. Aber es gibt auf jeden Fall Raumerfahrungen, die die Studierenden in sich tragen und mitbringen. Und mein Job ist es, glaube ich, so eine Art Erfahrungssortierung vielleicht vorzunehmen, so ein Bildgedächtnis aufzubauen. Mein alter Chef, Professor Rudolf, der hat das als Bildgedächtnis beschrieben und hat gesagt, wir müssen versuchen, über die Vorlesungsreihen und viele Anekdoten und Bilder bestimmte Prozesse in den Gehirn wachrufen und erklären, was meinen wir, wenn wir Struktur meinen? Was für Bilder haben wir im Kopf, wenn wir über Struktur reden? Oder was für Bilder haben wir im Kopf, wenn wir über Objekte reden?
Verstehe.
Und das Objekthafte kann man verabreden. Man kann also sagen, wenn das und das und das eintritt, dann ist das vielleicht eher ein strukturelles Phänomen. Und wenn das und das eintritt, ist es eher ein Solitär. Und dann kann man überlegen, wo passt welche Sache hin? Wo passt die Struktur besser in den Kontext und wo passt vielleicht auch ein Solitär ganz gut? Und deshalb ist es, glaube ich, wirklich wichtig, auf die Erfahrungen der Studierenden einzugehen, weil die haben die definitiv, die bringen die mit. Mhm. Und die Erfahrungen müssen aber irgendwie, ich möchte sagen, katalogisiert oder systematisiert werden. Mhm. Dass wir irgendwie auf eine Sprache kommen, dass wir uns in einer Sprache verständigen können, von der ich zum Beispiel auch als Lehrende total viel lernen kann.
Ja.
Weil die kommen natürlich mit Erfahrungen, die ich nicht gemacht habe.
Ja.
Sei es kulturelle Erfahrungen, also meistens kommen die ja, wenn sie hier anfangen, aus irgendwelchen aufregenden Praxissemestern, wo sie entweder in Büros gewesen sind oder in der Welt irgendwelche Berufe erfahren haben, von denen ich hier in Weimar gerade nur träumen kann.
Ja, ja. Und jetzt ein konkretes Seminar, wie baust du das denn dann?
Ja, naja, ich mache ja verschiedene Unterrichtsformate. Das Seminar ist eins von denen.
Ah ja,
und,
sehr gut.
Die Seminare laufen bei uns tatsächlich so ab, dass ich einen großen Raum bespielen darf. Und zwar im Hauptgebäude, meistens in 203, das ist ganz oben im Westen der. Mhm. Und in diesem Raum ist es so, dass jeder Student einen Arbeitsplatz hat. Mhm. Das heißt, er hat so eine eigene Adresse, so einen eigenen Ort, an dem er zu Hause ist, sich sicher fühlt.
Das ganze Semester
fühlt,
über.
Das ist ein totaler Luxus, definitiv. Mhm. Also den Arbeitsplatz, an dem er seine Sachen auch liegen lassen kann, an dem er sich irgendwie, eine Schneidematte oder sein Rechner oder, also es ist so seins. Mhm. Und ich komme quasi als Externe in diesen Raum dazu, in dem die ganze Woche im Idealfall natürlich irgendwie zusammen sind. Mhm. Und das ist schon erstmal ein anderes System, als wenn ich, glaube ich, vor eine Klasse trete. Also ich trete da in so ein Gefüge von Strukturen, was schon länger in diesem Raum existiert.
Verstehe, wie geht das los? Also du hast nicht unbedingt ErstsemesterInnen, oder?
Doch.
Okay, gut. Genau. Das heißt, die kommen schon alle irgendwann zu Beginn ihres Studiums zum ersten Mal in diesen Raum rein. Bist du da schon da oder trittst du erst in der zweiten Woche hinzu? Wie stellst du dir das vor?
Tatsächlich gehe ich meistens zusammen mit denen zusammen, also gemeinsam in diesen Raum, und ich liebe dieses Ah oder Oh, ja. Dieses Yay, ich bin jetzt in so einem Raumgefühl.
Ja, kann
das
mir
macht
vorstellen.
Total viel aus, weil man muss sich auch kurz in die Situation dieser Erstsemester reinversetzen. Die haben ein ziemlich hartes Casting-System überstanden. Mhm. Die sind ja in mehreren Stufen in der Architektur quasi im Eignungsfeststellungsverfahren sortiert worden. Ich sag's jetzt mal so böse, weil es ist tatsächlich eine ziemlich schwere Prüfung, die vorab, bevor die überhaupt starten bei uns, schon hinter sich haben.
Ja, interessant.
Und für die ist es, glaube ich, echt ein total schönes Gefühl zu merken, sie sind jetzt dabei. Mhm. Sie sind jetzt und dürfen jetzt in diesen tollen Räumen, und es hat Aura. Das hat natürlich einfach einen Flair, wenn ich diese Van der Velde Wendeltreppe hochlaufe und dann komme ich in diesen Saal. Mhm. Die Fenster gehen über die Decke bis fast runter zum Boden. Na, nicht ganz. Wir haben eine Brüstungshöhe von 90 Zentimetern. Aber ja, es ist ein erhabenes Gefühl. Und ich freue mich total, wenn ich mit denen da reinkomme und diese Stimmung spüre, weil ich merke, das macht was mit denen. Der Raum macht was mit den Menschen, mit den. Und die sind natürlich voller Erwartungen, und auch das ist das, was ich am ersten Semester so gerne habe, dass die offen sind wie Schwämme und quasi alles aufsaugen. Man kann ihnen sehr, sehr viel mitgeben und es wird dankbar aufgenommen. Das ändert sich mit der Zeit. Je erfahrener der Studierende wird, desto...
Die Dankbarkeit ändert sich, oder?
Das würde ich vielleicht nicht so beschreiben. Nee, aber sie sind natürlich nicht mehr so wahnsinnig euphorisch, möchte ich mal benennen. Und das liebe ich tatsächlich, diese Magie dieser allerersten Wochen. Deswegen ist auch der Einführungskurs für mich so wahnsinnig wichtig.
Der ist davor, ne? Also die dann da reinkommen, diese Gruppe, die hat den Einführungskurs schon gemacht, oder wie ist das?
Die sind gerade mit mir im Einführungskurs, wenn sie da oben ankommen.
Ah, verstehe.
Und sie lernen sich untereinander kennen. Mhm. Teilweise kennen sie sich schon durch WGs oder durch die Studierendeneinführungswoche. Also die, Stadtrallye und so, die sind passiert. Die üblichen Verdächtigen haben sich schon so in etwa gruppiert. Ja. Aber diese Systematik der Seminargruppe ist da das erste Mal so am Tragen. Und das ist, glaube ich, schon ein toller Moment, wenn die dann so alle erklären.
Das ist im Zuge des Einführungskurses noch, also dieses, wir nennen das ja auch manchmal Vorkurs, in Anlehnung an die Tradition.
Also dieser allererste Erstkontakt ist im Einführungskurs mit mir, genau.
Und da geht ihr schon in diesen Raum.
Und da sind wir schon in diesem Raum, so ist es.
Und dann beziehen die da ihre Plätze und dann? Woher wissen die, was sie da machen sollen?
Ja, also jetzt muss man tatsächlich differenzieren. Der Einführungskurs, der findet natürlich an verschiedenen Stellen in der Stadt statt. Wir gehen also tatsächlich dann auch schnell wieder raus. Das echte Seminar, also das, was dann tatsächlich da vor Ort stattfindet, auf das du mich eigentlich ja angesprochen hattest, ist dann eins, was vor Ort stattfindet. Und das ist in der Regel so ein bisschen gesplittet in Input. Das heißt, ich erkläre Begrifflichkeiten, zum Beispiel eben zum Modellbau, welcher Maßstab fordert welche Detaillierung, welche Materialien eignen sich, wie schneide ich Pappe, wie kriege ich einen Cutter scharf, also mal so handfeste, das Handwerk, oder was ist Struktur, was ist objekthaft, und dann im zweiten Schritt gibt es quasi Übungen zur Anwendung. Das heißt also, wir haben eine ganze Reihe von Übungen, anhand derer die Studierenden das, was sie theoretisch von mir hören, so die erste Stufe der Erkenntnis, dass ich habe es mal gehört.
Ja.
Ich könnte also nachschlagen und weiß, wo es steht. Die zweite Sache ist dann, ich werde mit einem Problem konfrontiert und muss es lösen.
Also ich lerne jetzt, wie sich's anfühlt. Genau. Oder ich lerne,
ich begreife. Hm. Also ich habe tatsächlich was in der Hand. Und muss was damit machen. Also das kann der Bleistift und das lange Lineal sein oder meine Tastatur, weil ich jetzt eine Perspektive konstruiere oder weil ich einen Grundriss zeichne und jetzt plötzlich irgendwie eine Qualität finden muss für eine Fläche, die geschnitten ist oder nur in der Ansicht.
Eine Qualität finden muss für eine Fläche, was bedeutet das?
Sehr schöne Frage. Also wie stelle ich etwas dar, ist da, glaube ich, eigentlich so die große Frage. Also wie unterscheide ich zwischen zum Beispiel Sichten, wo ich auf was drauf gucke oder wo ich in etwas reingucke? Beiden Szenen müssen wir ja irgendwie als Architekten bedienen.
Ja.
Und das muss ich irgendwie unterschiedlich darstellen, sonst ist es nur ein Gewusel von vielen Linien.
Ja.
Und da gibt es Erfahrungswerte, aber auch immer wieder neue kreative Prozesse, wie man sowas darstellen kann.
Ja.
Und das ist eigentlich das Spannende für mich in der Lehre, dass sich das auch ändert.
Und zwar?
Na, als ich noch studiert habe, haben wir zum Beispiel wirklich mit langen Linealen und Bleistiften und Rapidographen da oben in diesem Raum 203 gesessen und haben gezeichnet und haben uns verzeichnet. Dann haben wir eine Rasierklinge genommen und haben das wieder weggekratzt.
Ach so, das ist dieses spezielle Papier, von dem man das kratzen kann, oder habt ihr das von jeder Art von Papier gekratzt?
Nee, das muss ein Transparent sein, was möglichst sehr hoch in der Grammatur ist, also sehr dick.
Ja.
Und dann kann ich das so wie beim Palimpsest an den alten Urkunden das Papier sparen und kann quasi wieder wegradieren. Das ist eine Kunst gewesen, weil man hat ganz schnell Löcher reingekriegt in so Papiere und man hat dreimal sich gekniffen, wenn es daneben gegangen ist. Das ist ja ein Prozess, den es heute gar nicht mehr gibt. Heute mache ich einen Fehler, mache Apfel-Z und weg ist es.
Ja, genau. Das heißt, da habt ihr viel Zeit damit verbracht, überhaupt dieses Verhalten des Papiers beim Verzeichnen und Korrigieren kennenzulernen. Kann ich mir das so vorstellen?
Also kann man so charmant ausdrücken, ja.
Ja. Genau.
Ja, also es hat sich da ziemlich viel verändert und auch in der Darstellung selber, also nicht nur die Technik, sondern auch einfach die grafischen Mittel sind ganz andere geworden. Kein Mensch macht heute mehr Airbrush, um vielleicht verschiedene Flächen anzulegen, was total schade ist, weil es auch eine tolle Technik ist.
Wie ist das Airbrush, um verschiedene Flächen anzulegen? Was meinst du damit? Hier sieht es wirklich ein Fachfremder.
Na, Airbrush wäre zum Beispiel eine Methode gewesen, wenn ich Flächen nicht schraffieren möchte. Also ich kann ja Flächen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ausmalen.
Ja.
Dann habe ich eine Fläche angelegt. Also wir malen ja nicht, wir zeichnen ja. Und wir legen quasi dann Flächen an in verschiedenen Techniken. Mhm. Und je größer die Flächen sind, wenn ich jetzt Lagepläne machen muss oder so, desto mehr Zeit braucht das natürlich. Und man kommt relativ schnell auf die Idee, sich da irgendwie Hilfe zu suchen, um größere Flächen schneller anzulegen. Ja.
Flächig bespielen und nicht schraffierend bespielen, das
sozusagen
spart Zeit und so weiter.
Ja. Man könnte zum Beispiel über Klebefolien Flächen anlegen. Man könnte
das
so kenne
ich noch von früher. Letraset hieß
richtig,
der.
Richtig, genau. Oh ja, tolle Dinge. Also ich sehe da zum Beispiel auch wieder viel Potenzial in der Jetztzeit, weil quasi diese alten Techniken ja auch eine gewisse Ästhetik in sich trugen und diese in der Darstellung durchaus auch wieder auf die Papiere kommen können.
Das heißt, es ist schon auch eine Darstellungsqualität des Entwerfens, das auf die Zeichnung selber abzielt und nicht immer nur auf die dann zu konstruierende Gebäudeformation oder sowas. Ich gestalte schon auch die Zeichnung.
Na klar, das ist ja hauptsächlich das, was wir an der Uni hier machen.
Ja.
Vielleicht muss ich mal einen Schwank in das wahre Leben eines Architekten geben. Wir haben ja in der Architektur mehrere Leistungsphasen, um ein Gebäude zu entwickeln. Und diese Leistungsphasen beschreiben so verschiedene Zustände von der Idee, wie so eine Skizze aufs Papier kommt, bis hin, dass ich alle Regeln eingehalten habe und den Bauantrag positiv zurückbekomme.
Ja.
Dann muss ich das Gebäude irgendwie beschreiben. Das heißt, es gibt meistens einen Katalog an ganz, ganz vielen Worten.
Worte, also auch Worte.
Interessanterweise Worte, genau. Indem ich das Produkt, was ich da, also bei uns Haus, im Prinzip so genau beschreibe, bis zur Türklinke, Türblatt in Worten. Das sind viele, viele, viele Seiten. Und das ist das sogenannte Leistungsverzeichnis.
Ja.
Und danach wird quasi dann ein Produkt ausgesucht, gekauft, auf die Baustelle gebracht.
Also ist die Gestalt dieser Worte verzeichnisförmig? Also es ist gar nicht eine Prosa, die so wie bei
Homer. Das kann man schon auch so ein bisschen so lesen.
Okay.
Manche, es kommt vielleicht auch so ein bisschen auf die Beschreibung des Objektes an, aber eigentlich dient es dazu, dass man möglichst ein produktneutrales Empfehlung oder was man gerne einsetzen möchte. Also soll die Tür blau, grün, gelb sein? Wie groß soll die sein? Wie dick soll die sein? Hat die eine absenkbare Bodendichtung? Welche Türklinke? Welche Oberflächen und so weiter? Und das wird alles beschrieben.
Ja.
Und das machen wir in der Uni gar nicht.
Das macht ihr in der Uni gar nicht?
Das machen wir gar nicht.
Diese Wortarbeit.
Ja, und da ist jetzt noch nicht das Haus fertig. Ne? Nach der Wortarbeit ist dann erstmal die Baustelle, Bauüberwachung. Mhm. Und dann ist irgendwann in Leistungsphase 9 das Gebäude fertig und übergeben. Und was wir an der Uni hier quasi mit den Studierenden trainieren, ist, wenn ich das so sagen darf, maximal bis Leistungsphase 4.
Das ist gleich nochmal welche?
Das ist diese Phase, wo ich die Baugenehmigung bekomme oder wo ich die Pläne dafür einreiche. Das ist also so eine Phase, wo der Entwurf auf dem Papier existiert, wo die Pläne so gezeichnet sind, dass andere sie verstehen und danach bauen.
Okay, also kannst du nochmal die Leistungsphasen aufzählen? Ich glaube, da habe ich jetzt nicht alle mitgezählt.
Große Defizite, jetzt ist er hier.
Also nur so grob, aber wenn.
Ja, also von der 1 bis zur 4, das ist so die Entwurfsplanung, die Grundlagenermittlung, was will eigentlich der Bauherr oder die Bauherrin. Ganz wichtig ist ja eigentlich noch in meinen Augen die Leistungsphase 0. Das ist
ja,
die,
ist das?
Noch davor liegt, die quasi erörtert, was brauchen die Nutzer, die Nutzenden von solchen Gebäuden.
Ja.
Also ist es sinnvoll, ein vielleicht Bestandsgebäude abzureißen oder ist es besser, das vielleicht zu erhalten und mit bestimmten Qualitäten neu zu versehen? Was ist der Bedarf? Diese ganzen partizipativen Prozesse im Bauwesen, die finden eigentlich alle vor der Auftragsvergabe statt, also in der sogenannten Null, die gerade irgendwie sich zu etablieren scheint.
Ist das das Feld, in dem du vor allem unterrichtest? Also wenn du gerade mit der Anfängerphase und so. Gut, jetzt hatten wir diese Seminare. Ich führe uns jetzt mal wieder zurück, weil das ja sehr schön ist.
Ja.
Naja, weil das ist ja der Horizont, da soll es eines Tages hingehen. Und es ist ja auch gut, wenn man das
man weiß.
Und gleichzeitig sollen die Studierenden ja auch, so habe ich das jetzt verstanden, da erstmal nicht an das alles gleich denken, sondern sie sollen überhaupt in die Lage versetzen, diese Intuition, Spontanität und Erfahrung mehr oder weniger mit einem Fachwissen zu versehen, Dinge unterscheiden lernen, Materialien unterscheiden lernen, Werkzeuge unterscheiden lernen und das auf mehreren Ebenen, darf ich das mal auch so zusammenfassen? Also
genau.
Wir müssen die Werkzeuge des Entwerfens und Zeichnens genauso kennen wie die des Bauens.
Wie gesagt, wir sind an der Uni eher in der Zeichnung unterwegs
und
wir sind eher im Modellbau unterwegs, also wir bilden quasi die Idee ab.
Ah ja, sehr
und
gut.
Und dann geht der Architekt oder der zukünftige Architekt in die Praxis, muss mindestens 2 Jahre bauen in einem Büro und dann kann man sich, glaube ich, erst eintragen.
Also die Frage, bleiben wir mal bei dem Produkthaus. Architekt macht ja viele Dinge, Architektinnen, aber bleiben wir mal bei dem Produkthaus. Die Frage, wie sieht eigentlich ein Haus aus, wird kreativ beantwortet?
Ja. Und zwar gleich zu Beginn, also in den
Und wie lerne ich diese Kreativität? Ich entsinne mich in der Schule, meinem Sohn wurde sehr früh in der Grundschule eine Zeichnung zurückgegeben. Der hat eben die Häuser gemalt, die in der Siedlung hier rum waren. Das waren also diese Flachdachhäuser oben in der Bauhaussiedlung oder da ums Haus am Horn hinten, was da oben. Und so sieht kein Haus aus. Normalerweise malen Kinder in dieser Phase und dann kam eben das Giebeldachhaus und so sieht eigentlich ein Haus aus. Aus der Erfahrung heraus habe ich mir das gemerkt, wie sieht eigentlich ein Haus aus und dann habe ich mir vorgestellt, wenn man jetzt Entwerfen und Planen unterrichtet, wie normativ, Na, wie geht man daran, wie unterrichte ich Kreativität, ist eigentlich meine Frage.
Das ist irgendwie so ein magischer Aspekt, glaube ich. Hat wiederum viel mit dem Bildgedächtnis zu tun, was ich mir aufgebaut habe. Wenn ich in der Gegend groß werde, wo es überhaupt keine Flachdächer gibt, dann ist für mich natürlich ein Flachdach irgendwie ein Sonderding.
Ja.
Und wenn ich aber in Gegenden aufwachse, wo es keine geneigten Dächer gibt, sondern nur Flachdächer, dann kommt mir das andere irgendwie wahrscheinlich erstmal ungewohnt vor. Und ich muss, glaube ich, schauen, für welchen Ort, für welchen Kontext ich plane, um zu schauen, was ist auch konstruktiv sinnvoll, weil so eine Dachneigung hat ja einen Sinn.
Ja, ne? Welchen? Ich frage es jetzt
zum
mal
Beispiel,
einfach,
wenn Wasser runterkommt in Form von Regen, dann läuft das besser ab als auf so einem Flachdach.
Ja.
Flachdächer können auch mit Wasser umgehen, müssen aber einfach anders konstruiert werden. Und das ist, glaube ich, schon eine Erfahrung, die man irgendwie auch erleben kann oder erfahren kann, wenn ich in einem Wohngebiet wie am Horn oben groß werde als Kind und das dann zeichne als Haus, dann ist das total in Ordnung, weil das ist genau das, was ich als Haus erlebe. Zumal man auch unter Flachdächern viel besser stehen kann als unter geneigten Dächern, wenn man im Dachboden zum Beispiel
ist. Ach so, ist. Ja, dann merkt man's.
Hat natürlich auch, sagen wir mal, räumliche Vorteile von innen. Aber es ist tatsächlich einfach auch ein Erfahrungswert. Es gibt da nicht das Schlechte oder das Gute. Es gibt nicht nur gute Flachdächer und es gibt auch nicht nur gute geneigte Dächer.
Also so sieht ein Haus eigentlich aus, wäre nicht der Satz, den du lehrst.
Das wäre so, wie so sieht der Mensch aus.
Ja, interessant. Genau. Jetzt wird es ja dann schwieriger. Also ich stelle mir das leicht vor, wenn man einen Satz hat an Lehrsätzen und Meinungen und so und so und Regeln, die bringt man den Leuten bei, die sollen sich dann halten, gut ist. Jetzt hat das Bauhaus ja die Tradition auch, würde ich mal sagen, oder die Bauhaus-Universität, wenn sie sich auf Bauhaus beruft, beruft sie sich ja auf eine Tradition, die muss man ja dann irgendwie beschreiben. Und ich habe das mal so versucht zu fassen, dass die Bauhaus-Lehre die Herausforderung angenommen hat, kann man ja sagen, zu sagen, was bisher galt, gilt nicht mehr. Wir wollen jetzt die Zukunft und die Moderne. Das heißt, wir wollen die Tradition hinter uns lassen. Mhm. In die Bücher, die wir gucken, radieren wir alles raus und dann sind sie leer. Also unsere Lehrbücher sind eigentlich leer. Wie kann ich Lehre entwickeln, wenn ich keine Lehrsätze mehr habe, sondern wenn ich die alle rausschmeiße, wenn ich auf die Zukunft hin orientiere? Und dann, wenn man sich natürlich diesen Kreis anschaut, dann sieht man ja, es reduziert sich. Du hast es, glaube ich, auch schon so ein bisschen so beschrieben, so habe ich es zumindest auch gehört. Man geht dann eben auf die Materialien, auf die Werkzeuge und lernt, was man damit machen kann. Man lernt die Kräfte und die Kräfteverhältnisse kennen und so und so. Und darin und daraus bildet sich irgendwie eine Art von Erfahrung, so habe ich dich bisher auch verstanden. In dem dann Spontanität und Intuition und das bisherige Bildgedächtnis, also eigentlich eine Kultur, in der man aufwächst, sich eintragen kann und gleichzeitig zerlegt man sie in, das Bauhaus hat das ja dann in Stoffe und Materialien zerlegt und letztlich irgendwie auf eine Art auch in Vorgänge oder Prozesse. Aber auf jeden Fall gab es nicht mehr die Skulptur, dann das Gemälde und so und es gab auch schon gar nicht mehr die Landschaft, das Porträt, die Kirche, das Rathaus, wo man dann in Katalogen nachschauen kann, wie das aussieht. Und deswegen, wenn wir sagen, in der Tradition, und so verstehe ich das jetzt eigentlich auch, was mache ich denn dann als Studierende, wie finde ich die Form meines Hauses, was kannst du da als Unterrichtende tun, da nach einem Semester zu sagen, jetzt habt ihr kreative Vorgangsweisen, wie finde ich meine Form?
Also im Prinzip beschreibt das ja irgendwie so ein bisschen, wie gehe ich mit dem leeren Blatt um?
Richtig.
Also wie kann ich mein Blatt füllen, wie ist der erste Strich? Und das ist natürlich eine total schwierige Frage, die ich zum einen, ich muss jetzt doch wieder das Bildgedächtnis zitieren, also aus Erfahrungswerten heraus, glaube ich, ganz gut lösen kann. Oder ich kann mich auch auf andere Disziplinen beziehen. Ich kann nämlich zum Beispiel sagen, ich versuche mich in der Wissenschaft oder in der Musik umzuschauen, um zu gucken, ob es da irgendwie was gibt, was vielleicht strukturelle Parameter für Form ergibt. Und da gibt es meistens irgendwie Strukturen, die mathematisch irgendwie beschrieben werden können, die ich in der Physik wiederfinde, die ich aber auch in der Musik wiederfinde, weil es zum Beispiel Schallwellen sind, die ich in farbigen Phänomenen wiederfinden kann. Und da ist, glaube ich, die große Kunst, sich inspirieren zu lassen, dass man sich also quasi irgendwie etwas auswählt oder für etwas eine bestimmte Sympathie hat. Und das dann aus den Augen eines Architekten betrachtet. Mhm. Und das ist in meiner Arbeit eigentlich diese interdisziplinäre Idee in der Architektur, dass ich nicht schaue, wie sind 100 Kirchen gewesen, sondern vielleicht eher über Raumatmosphären, über Raumeindrücke, aber auch über physikalische Parameter oder Phänomene, über physikalisch ist, glaube ich, mathematisch-physikalisch sind viele Sachen, ich sag mal goldener Schnitt oder die Fibonacci-Reihe, das sind ja so, glaube ich, bekannte Elemente in dieser Entwurfsgrammatik. Und jetzt ist es nicht so, dass ich mich hinsetze und dann einfach die Fibonacci-Reihe aufzeichne und dann habe ich ein Haus, aber ich habe ein Schneckenhaus. Also da steckt im Prinzip diese Idee des Wachsenden drin. Und dann gibt es einen Haufen Phänomene, die da auch wieder eine große Rolle spielen. Das Fraktale, also dieses Selbstbeschreibende der Struktur. Wenn ich mich in was ganz nah reinzoome, habe ich ganz ähnliche Situationen, wie als wenn ich von was ganz weit wegkomme. Mhm. Und wenn ich sowas, wenn ich neugierig beobachte, solche Strukturen, erkenne ich vielleicht plötzlich Strukturen, die mir ein Gefüge ergeben, in dem ich baulich irgendwas errichten kann.
Okay, du erregst Neugier, also du musst Neugier nähren, du musst Interesse wecken, das sind so deine Aufgaben als Lehrperson. Intuition fördern oder sowas, ne?
Das ist ja eigentlich Tolle an unseren Studierenden, die kommen relativ breit ausgebildet, das muss man echt sagen. Also ich würde sagen, ich interessiere mich sehr für die Verbindung von Musik und Architektur und auch von Bewegung im Raum. Und es gibt ganz viele Studierende, die sich ja eigentlich primär für Architektur einschreiben, die aber auch eine musikalische Ausbildung mitbringen. Und da kann man total gut drauf bauen bei sehr, sehr vielen Leuten, dass die irgendwie quasi auch eine Idee von räumlichen Strukturen in der Musik zum Beispiel auch haben und mitbringen und dass man da relativ schnell ja mit den Entwurfsparameter entwickeln kann, die man zusammensetzen kann, von denen ich auch immer wieder lerne. Das ist total toll.
Du arbeitest viel mit Musik, mit Tanz, auch, also weil das Bewegungen im Raum sind, das leuchtet mir das ein. Zum Beispiel, erzähl mal ein Beispiel aus deinem, du hast mal erzählt, das hat mich sehr fasziniert, diese Form, die entstanden ist durch die, wie soll ich sagen, durch die Aufnahme oder durch das Zeichnen im Hauptgebäude in diesem Flur.
Ach ja.
Willst du das beschreiben? Das fand ich so schön.
Ja. Also das ist zum Beispiel tatsächlich eine Übung, die sich auf den Rhythmus von Elementen fokussiert hat. Und da ist es so, dass wir tatsächlich in der Wahrnehmung als erstes gebeten haben, dass die Studierenden sich wirklich mit dem auseinandersetzen, was sie umgibt. So banal, wie das klingt. Also mit Lichtschalter, mit Rollos, mit Türblättern, mit wirklich allem, was sie sehen, was sie wahrnehmen können. Und das wurde im Prinzip in einer Art und Weise notiert und aufgeschrieben. Da sind wir wieder beim Wort. Es gab irgendwie eine Beschreibung, einen Code dafür. Dieser Code wurde dann in Form transformiert.
Also aber lange, auch beim Notieren im Sinne einer Notation, also das ist auch eine
ganz genau
interessant, ja.
Erzähl, ich finde, das ist ein spannender Aspekt übrigens, ich gehe mal die Schleife mit, die Notation oder die Partitur in der Musik ist ja auch nicht das klingende Werk, das ist so ähnlich wie die Zeichnung der Architekten, das ist eine Kunstform an sich, aber es ist eigentlich nicht das, worauf es hinaus will. Der Architekt will ja eigentlich schlussendlich das Gebäude fertig haben, der Komponist den Raumklang und trotzdem hat die Partitur oder die Notation eine extreme Ästhetik. Und so ähnlich sehe ich das, glaube ich, auch in den Plänen von Architekten, die ich auch verstehe. Eine extreme Ästhetik in sich tragen und die wir hier natürlich total fördern.
Kompositionslehre könnte man da im Bereich auch nennen.
Ja,
interessant, wirklich. Also meine ich ganz, verstehe ich ganz richtig die Enge und die Verwandtschaft. Erzähl weiter von dem schönen Projekt mit dem Flur. Das ist so schön.
Das kann man übrigens nicht nur in Fluren machen, kann man auch in Straßen machen oder in seinem eigenen Zimmer. Wichtig ist, dass man tatsächlich alles extrem ernst nimmt. Das ist, glaube ich, eine wesentliche Voraussetzung, dass man sich auf diese Aufgaben einlässt und wirklich diese Banalitäten versucht zu benennen. Daraus dann irgendwie Form zu entwickeln. Und dann habe ich im Prinzip wirklich wie eine Partitur, was ich ja immer spannend finde, ist das so in Abhängigkeit der Zeit zu zeigen. Weil Architektur ist ja per se erstmal so ein statisches Ding. Das ist so ein Gebäude und das ist da und das ist nicht wie in einem Film, wo es einen Anfang, Mitten und ein Ende gibt, sondern Architektur ist so ein Raumkunst. Und trotzdem ändert sich die Raumkunst auch in Abhängigkeit ihrer Nutzung schon im Tagesablauf, ne? Ob ich Sonne drin habe oder nicht in so einem Raum, ob es kalt oder warm ist in so einem Raum, ändern sich auch Raumparameter.
Aha, Architektur gestaltet Raum und Zeit.
Ja.
Ja, okay.
Und ich nehme Architektur auch im Laufe der Zeit wahr. Mhm. Und genau das versucht diese Übung irgendwie so zu thematisieren, dass es auch da einen Anfang und ein Ende gibt, obwohl ich alles gleichzeitig auch wahrnehmen kann. Und dann versucht man im Prinzip aus diesen einzelnen grafischen Elementen, die für bestimmte Parameter oder Aspekte stehen, Formen zu finden und die dann wiederum in ein Modell zu transformieren, was haptisch, also analog gebaut ist, nicht irgendwie im Raum 3D, sondern tatsächlich mit Kleber und Pappe und Cutter entsteht. Und das aber so konstruiert sein muss, dass es keine, sagen wir mal, Schokoladenseite hat. Also es muss von allen Seiten irgendwie ansprechend wirken. Es nämlich der Vorteil von Modellen, ne, dass ich die quasi wirklich drehen kann, wenden kann und alle Raumparameter von allen Seiten einsehen kann.
Aber jetzt, nur um, dass ich das richtig verstehe und auch die Hörerinnen und Hörer, die Partitur dieses Raums ist nicht dazu da, um dann den Raum im Modell abzubilden, sondern die Partitur bildet den Ausgangspunkt für einen Modellentwurf, der eine eigene Gestalt wieder aus der Partitur aufführt.
Für mich sind deine beiden Aspekte eigentlich beide zielführend. Mhm. Also ist sozusagen wirklich das Grundgerüst, nachdem einzelne Phänomene beobachtet worden sind, werden die dann verräumlich dargestellt. Also ich versuche die wirklich in drei Dimensionen irgendwie.
Wie sieht sowas aus? Kannst du es beschreiben? Ich kann es mir gar nicht vorstellen.
Das ist gar nicht so komplex, wie es jetzt klingt wahrscheinlich, aber es sind im Prinzip Flächen, die erzeugt werden. Weil wenn wir Modelle bauen, in Pappe zum Beispiel, sind einfach ein paar Formen sinnvoller als andere. Das liegt jetzt aber auch an der Materialität. Ja. Würde ich das mit anderen Materialien oder eben sogar am Rechner mit irgendwie parametrischen Elementen entwickeln lassen, würden da wahrscheinlich auch wieder andere Formen entstehen.
Sehr schön.
Und das ist ja das Spannende in dem, was ich unterrichte, also die Abhängigkeit von meinem Werkzeug und der Form. Also wie bedingt das Werkzeug die Form? Lasse ich mich von meinem Werkzeug leiten, eine Form zu finden? Oder ist es nicht eher so, dass ich die Form im Kopf habe und das passende Werkzeug dafür finden muss, um das zu visualisieren?
Ausgezeichnet.
Ganz schwierige Frage.
Ich bewege mich die ganze Zeit. Also der Ausgangspunkt kann sich dauernd bewegen auch. Ich kann den dauernd wechseln.
Ja, ja.
Es interessant.
Ist ein total spannendes Feld. Und auch in der Entwicklung, ja, so dadurch, dass ich jetzt Methoden habe, wie ich dreidimensional und auch in Abhängigkeit der Zeit entwerfen kann, entstehen ja ganz andere räumliche Konfigurationen auch.
Zeit, ich habe meine Uhr vergessen hinzulegen. Hast du eine
ich
zu Hause?
Ich habe auch nicht, nee.
Dann gucke ich das
mal. Da müssen wir mal bewegte Pause machen.
Das macht nichts, wir bauen einfach ein. So was passiert ja auch im Unterricht.
Sollte, ja. Dass mal einer auf die Uhr guckt. Wobei es schön ist, wenn man nicht auf die Uhr guckt im Unterricht, finde ich immer.
Das ist richtig, ja. Das ist wirklich richtig. Ich mag das auch gerne, aber leider überziehe ich dann meistens, wenn ich nicht auf die Uhr gucke. Gut, wir haben jetzt, glaube ich, Entschuldigung, fast schon 40 Minuten, wenn ich das richtig weiß, oder?
Die Aufnahmezeit sind 35 Minuten.
35, das heißt, wir haben noch 10 Minuten. Ist mir neulich schon mal passiert und dann haben wir auch 10 Minuten vor der Zeit. Vielleicht habe ich doch eine Art innere Ruhe.
Nee, na, das ist auch bestimmt Training, ne? Wenn man hier so seine 14 durch hat.
Das stimmt. Gut, dann haben wir noch 10 Minuten und sind noch ganz am Anfang. Also, aber ich habe schon
Ziel.
Ganz viel, ja, das ist richtig. Gibt es das Anfang ohne Ziel? Nee, also ein Ziel hat einen Anfang, aber einfach nur einen Anfang.
Ich würde sagen, kreative Prozesse müssen nicht unbedingt immer ergebnisorientiert laufen. Das ist auch ganz toll, wenn man einfach mal loslegen kann, ohne zu wissen, worauf es hinausläuft.
Arbeitest du so auch in deinen Seminaren?
Auch. Aber ich muss ehrlich sagen, dass es oft ergebnisorientierte Arbeiten sind, weil wir natürlich irgendwie einen Produkt oder einen Entwurf, eine Abgabe am Ende des Semesters irgendwie erwarten.
Und kommt dann das dabei raus oder was hast du da für Erfahrungen? Wie arbeitest du lieber? Ergebnisoffen oder ergebnisorientiert?
Oh, das ist eine total schwierige Frage, weil ich glaube, beide Aspekte sind extrem wichtig, um die Kreativität anzukurbeln, ist natürlich auf jeden Fall das Methodenoffene wichtig. Aber nicht immer kann man das zum Schluss dann fassen in der Bewertung. Und das ist, glaube ich, das Dilemma, dass wir hier in einem Schulsystem sind, was irgendwie auf eine Bewertung aus ist.
Liegt es nur am Schulsystem? Weil jetzt wäre ja meine Frage auch gewesen, die mir gerade durch den Kopf ging, wie leitest du das an, dass man nicht in der Vielfalt der Möglichkeiten verloren geht?
Ich glaube, es sortiert sich schon im Seminar, was bei uns zumindest in der Architektur irgendwie bewertet werden muss.
Ja.
Und eine Übung, die in der Werkstatt oder so stattfinden kann, was nur bestanden sein muss. Mhm. Das ist für mich, glaube ich, der größte Schlüssel, dass ich so Projekte, die tatsächlich kreativ frei sind, also ergebnisoffen sind, eher in diese Module versuche unterzubringen, wo es nicht auf eine Note ankommt, sondern tatsächlich nur einfach das Testat. Und das ist dann bei mir auch nicht, war 80% der Zeit da, sondern eher hat sich intensiv mit dieser Sache auseinandergesetzt. Und das muss man beobachten. Da muss man einfach als Lehrender auch irgendwie Teil der Szene sein. Und kann nicht einfach sagen, mach das mal zu Hause und bring mal mit, was du mitbringst.
Super Punkt. Genau danach habe ich gefragt, wie wird man als Lehrperson Teil der Szene?
Also vielleicht hole ich da einen kleinen Moment aus. Ich habe ganz viel übers Lehren von meinem Vater gelernt, der Professor in Erfurt an der Fachhochschule gewesen ist, auch für Architektur. Und bei ihm habe ich auch so meine ersten Jobs gehabt in der FH als Lehraufträge. Und dort habe ich, glaube ich, oder mit ihm und durch ihn habe ich das Lehren gelernt. Ja, das schön. Kann man ja auch nicht irgendwie plötzlich. Ne? Und ich habe beobachtet, ich habe ganz viel beobachtet, wie er mit seinen Studierenden umgegangen ist. Ich habe beobachtet, wie er auf Augenhöhe immer mit denen gearbeitet hat. Ja. Und ich habe mir auch abgeguckt, dass er immer mitgemacht hat. Mein Vater hat im Unterricht immer mitgemacht. Wenn der Zeichenkurse gegeben hat, hat er mitgezeichnet.
Auch gezeichnet, wenn ganz er, spannende Frage.
Wenn er entworfen hat, er hat also nicht quasi dozentiert, hat gesagt, so macht mal das, sondern er hat immer mitgemacht. Er war Teil dessen, dass die Studierenden auch gesehen haben, der redet nicht nur drüber, der kann das auch. Aha. Und das habe ich mir auch ein Stück weit abgeguckt. Aha. Und mache auch mit. Also.
Müssen Lehrerinnen und Lehrer Meister in allen Bereichen, die sie unterrichten, sein? Das ist ja dann immer so eine Frage. Müssen sie die Besten sein? Oder sagen sie irgendwann, jetzt bist du besser als ich? Oder wie, ja?
Das ist ein total guter Aspekt gewesen. Also ich habe ja auch Architektur hier in Weimar studiert und das auch ganz erfolgreich gemacht und hatte natürlich so eine Trickkiste, so mein magisches Bewusstsein, meine Magie.
Ja.
Und als Lehrender bist du ja dann möglich, dann damit konfrontiert, dass deine Studierenden das hinkriegen. Und dann fängst du an und überlegst, teilst du jetzt deine Tricks? Und ich kann mich an den Anfang extrem erinnern, wo ich dachte, oh, muss ich jetzt diesen coolen Trick? Ja, aber sonst wird das ja nichts. Und dann fängt man an, so sein Geheimwissen zu teilen. Und wenn das dann fruchtet und funktioniert, dann sind das so Sternstunden der Lehre, wenn man so merkt, dass die eigenen Tricks nicht kopiert, aber irgendwie angewendet werden und weiterentwickelt werden. Das war ein sehr, sehr tolles Lehrerlebnis
auch. Das ist interessant. Magier teilen ja nur untereinander ihre Tricks, aber das
Aber ich will ja neue Magier erzeugen.
Ja, genau, es sind ja Zauberlehrlinge. Ja, richtig, ja. Interessant.
So kann man das vielleicht auch benennen.
Magier sollen sehr glückliche Menschen sein, habe ich neulich in, da gab es im Zeitmagazin einen eigenen Artikel.
Das habe ich auch gelesen, stimmt.
Ja? Sind Lehrende auch sehr glückliche Menschen?
Also ich glaube, hier spreche ich für mich, ich bin absolut glücklich mit meinem Beruf. Ich habe genau das Richtige, ich mache das unwahrscheinlich gerne. Ich ziehe eine große Kraft aus der Arbeit mit den Studierenden, für mich selber auch.
Ja.
Und ich bin aber auch auf der anderen Seite selber Lernende.
Ja.
Also ich begebe mich auch in diese Situation, dass ich unterrichtet werde. Also ich habe zum Beispiel jetzt angefangen zu weben. Und habe mich mit dem Medium des Fadens und der Farbe und der Linie, die zur Fläche wird, handwerklich tatsächlich beschäftigt. Das und das ist total ist toll, so zu sehen, mit welchen Tricks und Methoden das vermittelt wird. Oder ich spiele in der Big Band mit, wo ich sehr aufmerksam unseren Big Band-Leiter immer beobachte, wie der so mit so einer Masse an einer großen Band, so eine Big Band ist ja schon, sind viele Leute,
ja,
wie der die manchmal ja, ich würde fast sagen, so als Dompteur bearbeitet und mit welchen Tricks er da niederschwellig arbeitet. Und daraus ziehe ich auch ziemlich viel Kraft, um zu schauen, wie lehren andere, um das so auf meine eigene auch wieder mal abzugleichen, anzupassen.
Und gerade in diesem Interdisziplinären, das finde ich tatsächlich sehr, sehr schön, diese Beispiele. Ich habe vor 2 Jahren angefangen, Keramik zu machen, also jetzt so mit 50 nochmal Keramik. Und zwar mit dem Interesse für das, du hast gerade das Weben ganz ähnlich beschrieben, mit einem ähnlichen Interesse mache ich da auch dieses mit der Keramik. Also mir geht es nicht darum, unseren Tellerbestand irgendwie auszustatten oder Weihnachtsgeschenke zu finden oder auf irgendwelchen Märkten aufzutreten, sondern dieses forschende Interesse am Material und Verhalten und so weiter und so weiter. Ja. Und tatsächlich habe ich irgendwann mal festgestellt, das ist ja, es hat ja mit ganz vielen Dingen zu tun. Ich hatte gedacht, ich mache mal was anderes, aber dann ist es doch wieder was, was ich sowieso mache. Aber das ist ja dann, das holt sich wieder ein, ja, die ich so mache. Also ich habe plötzlich die Prozesse des Schreibens, ich bin ja eher ein theoretisch, also ein verbal artikulierende Praxis. Und da habe ich festgestellt, dass das sehr viel damit zu tun hat, mit Aufbauen, wieder wegnehmen, wieder aufbauen, wieder wegnehmen, brennen, dann ist es fertig, also wenn es gedruckt ist, ist es draußen, dann muss der Text allein zurechtkommen, jetzt kann ich nichts mehr dran machen und so weiter. Plötzlich habe ich wirklich übertragen können, wie diese Prozesse sind, ist was anderes, Keramik, also Plastizieren ist was anderes als Skulptur, wo man ja eigentlich nur weghämmert, da wäre der Text ja schon da. Aber ich baue ihn wirklich regelrecht auf und komischerweise hätte mich Skulptur auch weniger interessiert. Und Weben finde ich tatsächlich sehr spannend, weil man da so viele Aspekte hat. Das würde mich auch mal interessieren. Farben, wie entstehen Farben? Was sind Farben eigentlich? Farben verlaufen ja dann derselbe Farben mit der einmal eingefärbten Situation, durchläuft ja dann in dem Gewebe durch die Kontexte, dauern neue Farbigkeiten und so weiter.
Das ist total überraschend und für mich im Moment absolut nicht vorhersehbar. Ja. Das finde ich wirklich faszinierend. Ich kann mir vorstellen, dass man auch das lernen kann, aber im Moment ist das ganz viel Probieren bei mir.
Und da lernst du viel über die Lehre auch wiederum, wenn ich das
jetzt dadurch, dass ich das selber auch mir erlerne, merke ich, was sind Tipps und Tricks, die gut funktionieren, was sind theoretische Dinge. Also ein Aspekt, den wir jetzt auch noch nicht angesprochen haben, ist ja zum Beispiel auch das Tutorial im Internet. Ja. Das finde ich ja auch irgendwo so zwischen Handwerk und Magie. Also wie kann ich mir eigentlich auch Wissen aus dem Internet, man kann ja alles irgendwie...
Was hast du da für Erfahrungen?
Genau. Genau, und das reicht eben nicht, nur das Tutorial anzugucken, sondern es ist gut, wenn man mit einer Frage und einer echten Person auch in Kontakt kommt und sich austauschen kann. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wesentlicher Aspekt, warum es doch auch den individuellen Unterricht braucht. Auch wenn ich mir viel aus dem Netz über Handlungsanweisungen holen kann und auch vielleicht die ein oder andere Klippe umschiffen kann mit Erfahrungswerten anderer, ist doch so ein persönlicher, direkter Austausch im Unterricht.
Du hast gerade ja gesagt, dass ein bisschen zu der Frage, wie lernt man eigentlich lehren, hast du ganz viele Antworten gegeben. Da habe ich gehört viel von, du hast beobachtet und du schaust anderen beim Lehren zu. Es hat was beobachtend Wahrnehmendes, es hat was Nachahmendes, Ausprobieren. Ja. Ich probiere das jetzt auch mal. Ja. Und das ist ja eigentlich ein Lernvorgang, wie Kinder auch lernen. Das ist, vielleicht sind wir so glücklich, weil wir eigentlich die ganze Zeit auch so ein kindliches Verhältnis, also das ist ein weltoffenes Verhältnis eigentlich.
Neugieriges.
Neugier. Ja. Ich nehme das schon so wahr als Lehrperson, dass ich eigentlich immer dazu aufgefordert bin, dauernd offen zu bleiben.
Definitiv.
Das ist natürlich sehr schön, weil dann plötzlich in dieser Offenheit die ganze Welt eigentlich begegnet. Nachher, wenn ich am Seminarraum rausgehe, dann sehe ich auch den Baum mit derselben Offenheit und den Vogel, der vorbeifliegt.
So ist es,
Und auch das Pflaster. Ich nehme schon wahr, dass ich irgendwie aufgefordert bin, die Welt intensiv wahrzunehmen, weil ich ja den Studierenden auch so genau zuhören muss oder zuschauen muss, was machen die jetzt und so.
Ja.
Man muss da dauernd im Austausch sein und das ist ein schönes in der Welt sein. Vielleicht kann man es so beschreiben.
Vielleicht ist es das Glück, was wir haben.
Ja.
So ist es.
Jetzt weiß ich nicht,
klingt
ob du mit der Zeit schon oder
sehr schönes Schlusswort.
Eigentlich ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, liebe Luise, für das schöne Gespräch.
Ich danke dir auch sehr, Simon. Danke.
Das war Zwischen Magie und Handwerk, ein Podcast über Lehre und Lernen an der Bauhaus-Universität Weimar. Neue Folgen erscheinen wöchentlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Abonniere den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen.